Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mutti ist die Beste. Heute machen wir eine kleine Special-Folge. Und zwar wird morgen, heute kommt die Folge raus, und morgen, Donnerstag, den 18. September, wird Marlies Buch erscheinen.
Und bevor es losgeht mit der Folge, wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass am 22. September, also am kommenden Montag, meine Buchpremiere ist. Und da könnt ihr noch Tickets für kaufen. Die Buchpremiere findet im Pfefferberg-Theater statt in Berlin, beginnt um 20 Uhr. Ich werde erst so ein bisschen Mischung aus Lesung und bisschen was selber erzählen machen. Ich bin schon sehr aufgeregt deswegen. Und im Anschluss gibt es auch noch ein kleines Meet and Greet, das nennt man das so, ich weiß nicht, aber ihr könnt
auf jeden Fall sind wir anwesend und ihr seid anwesend und wir können uns sicherlich unterhalten.
Ihr könnt eure Bücher signieren lassen, genau. Wir packen euch den Link nochmal in die Shownotes. Nicht vergessen, Martin.
Ja.
Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Ja, ja. Mutti ist die Beste, Mutti.
Okay, also ich bin ganz aufgeregt, muss ich sagen. Also irgendwie bin ich so, seit ich realisiert habe, dass diese Woche dein Buch rauskommt, bin ich so ein bisschen excited.
Ja, mir geht's auch nicht ganz so gut.
Ist ein bisschen zu aufregend.
Ich bin so wie so ein bisschen paralysiert auch. Also wir haben jetzt schon ein paar Leute geschrieben. Bei Hugendubel gibt's schon, bei Thalia auch. Die konnten die schon abholen.
Ach, die Vorbestellten.
Die Vorbesteller,
Bücher.
Ja. Heißt, die sind da schon hin und mir hat auch eine geschrieben, naja, ich habe das jetzt bei Hugendubel geholt, obwohl ich es mir noch vorbestellt habe, aber das Vorbestellte verschenke ich einfach. Da dachte ich auch so, okay, süß. Also ein paar haben es schon.
Ah, cool.
Und wir haben es ja auch schon an Freundinnen verteilt und eine Freundin von uns ist auf jeden Fall auch schon durch. Ja. Oder fast durch.
Fast
ne?
durch, ja.
Ja, also
sehr spannend.
Das ist schon cool.
Ja.
Also nochmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, mein Buch heißt Vorbildlich unperfekt, Elternsein mit mehr Selbstvertrauen und Zuversicht. Und das ist bei Belz erschienen und das könnt ihr überall heute noch vorbestellen, aber halt überall kaufen, wo es Bücher gibt. Also in eurem lokalen Buchhandel könnt ihr das vorbestellen oder eben, wenn ihr Amazon-Mäuse seid, dann auf Amazon ist zwar nicht so moralisch toll, aber mache ich auch immer. Und bei Thalia zum Beispiel gibt es auch online eine Leseprobe, das heißt, ihr könnt schon mal ein bisschen sollen wir es wie so eine kleine Lesung auch machen? Ich könnte ja auch jetzt dann nachher noch mal ein bisschen was draus vorlesen, theoretisch, oder?
Naja. Ja, du kannst mal, finde ich eine gute Idee.
Soll ich das Vorwort mal lesen einfach? Aber dann kriegt man direkt so eine Idee von dem Buch.
Ja, lies das Vorwort. Also wir fangen, um jetzt schon mal ein bisschen Interesse zu wecken, jetzt kommt das Vorwort.
Und danach haben wir dann noch ein kleines Q&A, also noch Fragen und Antworten und wir quatschen einfach so drüber über den Prozess, oder?
Genau.
Okay, also ich lese jetzt das Vorwort. So kann es nicht weitergehen, war ein Gedanke, der mich als Mutter immer wieder begleitete. Ich kann das alles nicht, ich bin nicht gut darin, ich kriege es einfach nicht hin. Ich war erschöpft und ausgelaugt, so sehr, dass ich mich an vielen Tagen fragte, ob das Leben überhaupt lebenswert ist oder ob es einfach besser wäre, einzuschlafen und nie wieder aufzuwachen. Dann wäre es endlich ruhig. Die Mutterschaft zermürbte mich. Ich versuchte, meinen Kindern gerecht zu werden, ihnen ein gutes Vorbild zu sein, alles richtig zu machen und scheiterte immer wieder daran. Gleichzeitig hielt ich mit aller Kraft an meinen Erziehungsidealen fest, betete Sätze der gewaltfreien Kommunikation hinunter, die sich unnatürlich und seltsam anfühlten, begleitete die Emotionen meiner Kinder, wenn sie einen Wutanfall hatten, nach dem Schema Gefühle benennen, vom Kind Gesagtes wiederholen, Nein bestätigen, Gefühle benennen, vom Kind Gesagtes wiederholen, Nein bestätigen und wieder von vorne, bis der Wutanfall nach unzähligen Minuten endlich vorbei war. Ich kniete vor meinem Kind nieder und redete auf es ein, wenn es nicht mit nach draußen kommen wollte. Handelte jedes Kleidungsstück, das angezogen werden musste, aus. Verschob eigene Grenzen, erinnerte wieder und wieder und wieder daran, dass wir jetzt rausgehen wollten, rannte mit Kleidung hinter meinem Kind her, verhandelte wieder, verschob wieder Grenzen. Redete und redete, bis mir meine Stimmbänder wehtaten und mein Mund sich trocken und krümelig anfühlte. Dieser Prozess zog sich manchmal bis zu 2 Stunden in die Länge, denn ich wollte eine Sache vermeiden: Gewalt. Nur leider stressten mich das ewige Gerede, das ständige Nachdenken über mögliche Bedürfnisse, die steife Art der Kommunikation und meine Elternrolle so sehr, dass Gewalt beinahe an der Tagesordnung war. Wenn das Kind zum 30. Mal nicht den Schuh anzog, wir seit fast einer Stunde versuchten loszukommen und das Baby anfing, in der Trage unruhig zu werden, hielt ich das Kind eben doch fest, um den Fuß in den Schuh zu quetschen. Konnte ich mich noch einigermaßen beherrschen, ratterte ich dabei ein, du bist wütend, du willst den Schuh nicht anziehen, ich liebe dich, ich ziehe dir den Schuh an, herunter. Zugewandtes Durchsetzen würde man das nennen. In unbeherrschteren Momenten wurde es eher ein bissiges, das hast du jetzt davon. Die meisten würden die zweite Variante wahrscheinlich eher als gewaltvoll wahrnehmen. Aber sie war wenigstens ein ehrlicher Ausdruck meiner Emotionen. In der ersten Situation bin ich äußerlich ruhig geblieben, habe gewaltfreie Sätze heruntergebetet, mit sanft säuselnder Stimme und aufgesetztem Lächeln, während innerlich ein Kampf tobte. Das empfinde ich heutzutage als viel schlimmer. Es ist selbstgerecht und manipulativ. Bleibe ich ruhig, obwohl ich es eigentlich nicht bin, mache ich damit nur mir selbst etwas vor. Mein Kind spürt, dass gerade etwas nicht stimmt. Aber ich wollte alles perfekt machen. Und perfekte Mütter werden nicht wütend, oder? Nicht nur ich war beinahe dauerhaft wütend und gestresst, auch die Kinder waren es. Ein Wutanfall jagte den nächsten, ein Streit den anderen. Das muss so sein, sagte ich mir immer wieder, sie sind frei, sie werden bedingungslos geliebt. Sie zeigen sich mir mit ihrer ganzen unbändigen Persönlichkeit. Am Ende zahlt sich das alles aus. Aber es blieb da dieses Gefühl, als würde alles aus dem Ruder laufen, sich alles in eine komische Richtung entwickeln. Meistens drückte ich das Gefühl weg. Was sollte ich denn tun? Ich will meine Kinder nicht mit Gewalt und Strafen erziehen. Wenn sie nicht mitmachten, schien es keine Alternative zu geben. Ich fühlte mich hilflos und verzweifelt. Heute weiß ich, dass es auch anders geht. Dass es möglich ist, Kinder anzuleiten, Regeln zu etablieren, Grenzen zu setzen und das Haus innerhalb von 10 Minuten zu verlassen, ohne Gewalt. Heute weiß ich, dass ich nicht perfekt sein muss, um meinen Kindern ein Vorbild sein zu können. Heute habe ich mein Selbstvertrauen und meine Zuversicht wieder zurückgewonnen. In Teil 1 dieses Buches spreche ich darüber, was ich über Vorbilder gerne gewusst hätte, bevor ich Mama geworden bin. Ich schreibe über alle Glaubenssätze, die ich, und ich denke sehr viele von euch auch, zum Thema Erziehung, Kindheit, Elternschaft und Vorbilder hatte. Auch setze ich mich mit aktuellen wissenschaftlichen Studien und Diskursen auseinander, sowie mit der Entstehung bestimmter Erziehungsideale. Dazu gebe ich euch Einblicke in verschiedene kulturelle Erziehungsansätze und in Methoden im Umgang mit Kindern, die den Homo sapiens seit 200.000 Jahren begleiten. In Teil 2 beschäftige ich mich kritisch mit der Bindungsforschung und ihren unterschiedlichen Ausprägungen, die einen so großen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie wir unsere Kinder begleiten. Ich zeige euch, dass ihr nicht perfekt sein müsst, dass Fehler okay sind und dass nicht jedes Problem seine Ursache in der Kindheit hat. Ich denke, wir sollten versuchen, uns in der goldenen Mitte zwischen Kind- und elternzentrierter Erziehung zu bewegen und dass davon die Kleinen wie die Großen in einer Familie profitieren. In Teil 3 definiere ich den Begriff des Vorbilds bzw. Role Models neu und erweitere ihn um einige Aspekte, die ein neues Licht auf das Thema werfen. Dazu nehme ich euch zuerst mit in das Gehirn unserer Kinder, das durch ihre Role Models maßgeblich geprägt wird. Ich spreche darüber, wie wir dieses Wissen nutzen können, um unsere Kinder anzuleiten und auch, um unsere eigene Wahrnehmung zu verändern. Und es geht darum, in welcher Weise Familien kooperieren und wie dieses Wissen dazu beitragen kann, dass wir als Familie gut, fair und liebevoll zusammenarbeiten. In Teil 4 findet ihr ein Buffet an Ideen, das sowohl allgemeine Impulse als auch ganz konkrete Vorschläge, wie ihr euer Familienleben umgestalten und erleichtern könnt, bietet. Ansätze, die mir geholfen haben, eine Mutter voller Selbstvertrauen und Zuversicht zu werden. Die mehr Freude in unseren Alltag gebracht haben, die unsere Familie ruhiger und unser Familienleben entspannter gemacht haben, sodass wir endlich die Vorbilder sein können, die wir sein wollen. Puh, also, schwanger, Dinge vorlesen, interesting. Also falls euch das jetzt gefallen hat, wie ich das vorgelesen habe, für mein Hörbuch habe ich das nochmal viel besser vorgelesen.
Und das ganze Buch.
Das ganze Buch, das könnt ihr also, wenn ihr jetzt keinen Bock auf die Podcast-Folge habt, sondern sofort wissen wollt, wie das Buch weitergeht, dann switcht rüber auf Amazon oder Audible und Ja. Holt euch das Hörbuch. Das erscheint auch am 18.09.
Auf also. Audible kann man es jetzt auch vorbestellen und morgen dann.
Morgen ist es dann da.
Kann man sich holen, ja.
Also je nachdem, wann ihr die Folge hört, ist es dann vielleicht sogar schon sofort da.
Ist es Audible exclusive oder gibt es auch auf BookBeat oder so?
Es ist exclusive.
Okay, gibt es also nur auf Audible?
Genau, das gibt es nur bei Audible.
Okay, alles klar. Was sich, glaube ich, jeder so fragt, der noch nie ein Buch geschrieben hat. Wie ist es, ein Buch zu schreiben? Was würdest du sagen?
Ich war gestern Gästin im Podcast von Hebamme Sissi Rasche, also von Sissi Rasche, im Sounds Familia Podcast.
Also Sissi Rasche vom Hebammen-Salon.
Genau.
In ihrem eigenen Solo-Podcast quasi.
Ja, die Folge ist noch nicht erschienen, also ihr braucht gar nicht suchen. Aber sie hat auch ein Buch geschrieben und sie meinte so, sie war einfach froh, als es vorbei war. Irgendwie, weil es so anstrengend ist und man verdient daran ja nichts und so. Und ich war nur so, mir ist das irgendwie voll egal, weil ich fand es einfach richtig geil, das Buch zu schreiben. Also es hat mir einfach richtig Spaß gemacht, irgendwie so richtig intensiv in so ein Thema nochmal so einzutauchen und sich halt so intens zu belesen, von morgens bis abends nichts anderes zu tun. Ich weiß gar nicht, wie lange ich an dem Buch geschrieben habe. Also eigentlich nicht so lange. Also ich habe schon angefangen zu schreiben, aber so richtig, richtig, richtig geschrieben habe ich eigentlich nur so 3 Monate ungefähr, oder?
Ja, also es hat sich ein bisschen gezogen, bis du dann so richtig angefangen hast. Ich glaube, 3 Monate kommt schon hin.
Ja.
Aber man darf auch nicht vergessen, also du hast dich auch so hart in die Recherche gestürzt. Du hättest eigentlich ich dachte so, das, was alles nicht drin steht, dachte ich, hey, da könntest du noch ein Buch drüber schreiben. Also eigentlich hättest du mit der Recherche 3, 4 Bücher füllen können. Du hast ja auch ein halbes Buch über die Historie von Erziehung geschrieben.
Ja, aber im Endeffekt war das halt unnötig und es ist auch gut, dass es nicht drin ist. Aber es war wichtig, voll wichtig für die Gedankengänge. Ja. Also es war halt so, ich glaube, wenn ich das nächste Mal ein Buch schreibe, würde ich das halt nicht in das Buch reinschreiben, aber ich würde trotzdem mir diese Gedankengänge aufschreiben, weil das war super wichtig einfach.
Ist das so ein Autorentipp? Einfach alles erstmal niederschreiben, alle Gedanken und dann gucken, was drin bleibt, weil rauskürzen kann man ja trotzdem.
Weiß ich nicht, also meine Lektorin hat gesagt, ich soll es so machen, weil es ja auch mein erstes Buch ist. Ich glaube, ich hatte 2 Lektorinnen, die eine Lektorin fand es, glaube ich, nicht so cool, weil es war halt voll viel Arbeit für sie dadurch. Aber es war auch lustig, weil, also mir wurde ja gesagt, na, schreib einfach runter und wir kürzen dann raus, gar kein Problem. Aber jedes Mal, wenn sie irgendwas rausschneiden wollen, war so, ja, ist das auch wirklich in Ordnung für dich? Und ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und ich war so, hä, aber das war doch unser Deal. Ich schreibe runter und ihr schmeißt raus.
Ja.
Ich habe gar nicht verstanden, warum die dann so. Und dann war auch die eine Lektorin so ganz am Ende, ja, ich bin ja froh, dass du mir das nicht übel genommen hast, dass wir so viel rausgeschnitten haben. Und ich war so, nee, also das war ja, ich schreibe und ihr macht daraus dann was Rundes. So. Und
das sonst wäre das Buch so 700 Seiten lang geworden am Ende. Ja. Also, das ist schon sehr viel Material. Also so, was ich festgestellt habe, ist, dass du auf jeden Fall Tage, Wochen lang wie verschluckt warst in der Recherche und dann im Schreiben.
Ich war einfach auch nicht ansprechbar, ne? Ich war irgendwie so in meinem eigenen Film die ganze Zeit. Es war halt schon, ADHS-Autismus-mäßig war das schon richtig geil. Es war einfach so mein Leben. Einfach so könnte ich einfach,
kann ich nachvollziehen. Ich habe ja auch Bachelor- und Masterarbeit geschrieben und das ist zwar nicht ganz so viel wie ein Buch, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung. So, also dieses Rabbit-Hole-Gefühl, das kenne ich auch und ich finde es auch geil, aber irgendwann wird es zermürbend.
Für mich wurde es auch an einer Stelle zermürbend, nämlich als ich vom Lektorat so mein letztes Dings wieder zurückbekommen habe, also die letzte Feedback-Schleife und ich musste noch ein bisschen was ändern. Und habe dann eben angefangen, also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr schickt das Dokument, dann wird das zurückgeschickt mit Kommentaren und mit Änderungen. Also zum Beispiel, wenn die was durchgestrichen haben und ein neues Wort hingeschrieben haben, dann ist das so grün. Und wenn ich wieder was Neues hinschreibe, muss ich es auch wieder halt mit Änderungen nachverfolgen, aktivieren, dass halt das, was ich neu dazu geschrieben habe, eine bestimmte Farbe hat. Also meine Farbe war rot.
Bei Word halt, wenn man zusammenarbeitet.
Genau. Und halt dann die ganzen Kommentare abarbeiten und so weiter und halt jede Änderung auch genehmigen. Und ich habe das halt gemacht, einen ganzen Tag lang. Und dann ist einfach Word abgestürzt und alles war weg.
Das war so krass,
ne? Das war so schlimm.
Was Word irgendwie gemacht hat, ist beim Speichern. Marlies wollte es speichern.
Ich hab's
dann
gespeichert.
Beim Speichern macht es Word so, und das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich es ziemlich dumm finde. Ja. Word erstellt ein neues Dokument mit dem neuen Inhalt und löscht das alte Dokument. Und Word hat gleichzeitig den Inhalt vom aktuellen Dokument gelöscht, aber nicht geschafft, das neue Dokument richtig anzulegen.
Ja.
Also war als Ergebnis quasi alles weg und auch nicht wiederherstellbar, weil die ganzen temporären Dateien hat sie mich mitgelöscht.
Ja.
Und dann ist ein Arbeitstag Schreiben draufgegangen. Also das war ja die letzte Feedback-Schleife.
Und ich hatte halt nur 3 Tage oder
genau,
so.
Genau, muss also ja sagen, dann die Überarbeitung dafür, dass sie gesagt haben, hey, schreib einfach runter und dann kürzen wir raus, war so, okay, du überarbeitest jetzt alles in 5 Tagen oder so.
Ja.
Also es war ultra knapp, um wirklich das ganze Buch nochmal zu überarbeiten.
Aber lag auch daran, dass ich halt, also wir waren halt mit der Abgabe auch hinterher, weil ich war zwischendrin, habe ich eine Grippe bekommen und lag halt 2 Wochen mit 40 Fieber flach und da konnte ich halt logischerweise nichts schreiben. So.
Stimmt. Erstmal Deadline gerissen und dann wurde es ultra knapp, ja.
Ja, genau.
Aber das war auf jeden Fall der absolute Tiefpunkt. Weil von diesen 5 Tagen, die schon sehr straff waren, des Überarbeitens, sind dann ein Tag zum Überarbeiten und dann nochmal, einen ganzen Tag hast du versucht, das wiederherzustellen.
Nee, nicht ganz. Also ich habe, das ist mir so nachmittags abgestürzt, so gegen 14 Uhr. Und ich habe den Rest des Tages versucht, das wiederherzustellen.
Aber am nächsten Tag doch auch noch.
Am nächsten Tag nicht mehr, nee.
Ja.
Weil da war ich dann, okay, es ist jetzt, ich glaube, die Nacht darüber zu schlafen, konnte mich das dann auch so abschließen lassen mental, aber an demselben Tag war das nicht drin. Also konnte ich nicht mental damit abschließen, dass ich jetzt nochmal von vorne anfangen soll.
Mhm. Ja, ist auch schwer, sich dann wieder ranzusetzen. Das war wirklich der absolute Tiefpunkt vom Schreibprozess.
Aber, und das muss ich sagen, mich hat dieses ganze Buch zu schreiben, hat mir ein ganz neues Verständnis von Stressempfinden irgendwie gegeben. Weil theoretisch ist es doch was Stressiges, oder? Du hast Deadlines, du musst so schnell wie möglich irgendwie was machen. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Manchmal kam Martin so um 16 Uhr zu mir, hat mir was zu essen gebracht, weil ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe. An einem Tag habe ich 23 Stunden durchgeschrieben, einfach auch so in der Nacht. Ich habe dann irgendwie nachts das Fenster aufgemacht, damit ich nicht einschlafe vom Laptop und so.
Und ja, genau, das war manchmal so, dann bin ich ins Bett gegangen, schon so gegen Mitternacht und hab zumeist gesagt, ey, mach mal gleich Feierabend. Und sie so, ja, ich bin auch gleich fertig, dann komme ich. Und dann höre ich sie so um 6 Uhr morgens dann ins Bett schleichen. Marlies.
Aber es war halt so krasser Hypofokus einfach. Und ich war aber nicht gestresst. Also auch als dieses Ding dann abgestürzt ist, dann war ich so kurz, habe ich kurz so ein bisschen geweint, aber nicht mal so richtig, sondern eher so Frusttränen. Also ja. Ich war nicht mal verzweifelt oder so. Und da war ich so, nee, ich schaffe das jetzt trotzdem. Irgendwie die ganze Zeit. Und also.
Bleibt doch nichts anderes übrig.
Ja, aber das war voll das schöne Erlebnis, weil ich irgendwie halt auch einfach gemerkt habe, dass Stress halt extrem subjektiv ist und halt. Ja, aber wahrscheinlich auch, dass dieses Arbeiten, weil jetzt, wenn ich so als Content Creatorin arbeite, dann habe ich ja viele kleine Tasks. Und das war ja so das Arbeiten an einem großen. Und das war schon auch geil.
Finde ich auch geil.
Ja.
Mag ich viel lieber als an so immer so kleine Fitze Sachen zu machen, so große Projekte.
Ja.
Ja, ich muss auch sagen, du warst auf jeden Fall, als es dann so richtig in die heiße Phase ging, keine Ahnung, ja, mindestens 2 Monate warst du komplett weg.
Ja.
Und ich habe dann mich um alles gekümmert, um Kinder, um Haushalt, teilweise um dich, dass du auch was zu essen hast.
Ja, du hast das richtig gut gemacht.
Das war cool für mich, also, aber da muss ich auch sagen, so wie ich das beobachtet habe, ich glaube, so wie du durchgezogen hast, dann die, sagen wir auf jeden Fall die 3 Monate, krass, also so durchgearbeitet habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben und im Studium hatte ich natürlich auch Phasen, wo ich echt viel gemacht habe. Ich hatte ja auch noch einen Werkstudentenjob und dann Masterarbeit, Prüfungen und so. Da gab es natürlich auch, aber sowas, das war schon heftig.
Es war auch so lustig, weil ich ja in meinen Pausen dann sowas gemacht habe wie Kooperationen drehen und mir das dann so vorkam wie so, ach, mal eine lustige Abwechslung.
Ja.
Und aber irgendwie, weißt du, ich weiß nicht, ob das halt an meiner Neurodivergenz liegt, aber es war halt wirklich kein Problem. Und ich habe irgendwie, also weil es war einfach, ich war so krass im Hyperfokus, weißt du, es hat mir die ganze Zeit einfach nur Glückshormone und Gefühle gegeben, dass ich halt auch diese Studien, das war so geil. Ich habe dann irgendwann diese Deep Research Funktion von ChatGPT, also ich habe ChatGPT abonniert für 200 Euro monatlich, weil ich mir so dachte, gönne ich mir jetzt einfach, weil ChatGPT hat so eine Deep Research Funktion. Und dann kannst du halt sagen, ja, ich möchte, dass du mir Studien raussuchst. Und dann sucht er dir halt irgendwelche Studien raus zu einem bestimmten Thema und schreibt dir wie so einen kleinen Zusammenfassung, welche Studien es dazu gibt. So. Und dann kann man da draufdrücken, das sind meistens halt die öffentlichen Studien. Aber in den öffentlichen Studien, wenn du die dann durchliest, dann hast du ja also meistens die Zitierungen oder die Zitate von anderen Studien. Ja. Und so bin ich halt auf so geile Studien gekommen. Und auch ChatGPT hat mir dann so Studien, die halt, also ich habe irgendwie, war im März am Schreiben und die Studie wurde Februar veröffentlicht oder so. Das war so geil.
Ja, muss also das
eine
mal
krasse
finden.
Meta-Analyse aber, und so.
Ja. Aber genauso macht man das ja auch, ne? Du guckst in Studien und hangelst dich dann so durch diese Zitate. Oh, der Punkt ist interessant. Dann gehe ich mal da in genau, diese Studie rein. Und genau, wenn man dann eben zu Metastudien kommt und so White Paper, das ist dann das, wo man so richtig, wo es dann so richtig klingelt, weil die sind dann wirklich extrem erhellend, sag ich mal.
Und dann habe ich auch so Sachen gemacht, wie halt von Bowlby hatte ich irgendwie, also da gibt es ja immer wieder so Open Access oder dass du halt so ein paar Euro im Monat bezahlst und dann kriegst du halt so ein Buch. Und von Bowlby zum Beispiel das erste Buch, was er geschrieben hat, das habe ich dann auch so bekommen als PDF. Aber halt noch so in altdeutscher Schrift oder so, oder nicht altdeutsche Schrift, aber halt so altamerikanisch.
Also Schreibmaschinenschrift,
so.
Oder?
Und halt auch so richtig, also dass du merkst, das Buch ist schon alt gewesen, als es zur PDF gemacht wurde und man hat es irgendwie nicht mehr so richtig lesen und identifizieren können und so. Es war irgendwie hat es auch gebockt. Das war schon cool auch.
Ja, also jetzt mal, um den Leuten so ein bisschen einen Eindruck davon zu geben, was so die, wie tief du da in diese Themen gegangen bist. So, also du hast auf jeden Fall mehrere Seiten an Literaturverzeichnis. Wie viele Seiten hast du an Literaturverzeichnis da drin?
Also, ich habe Nachwort, warte mal. Ihr müsst das Nachwort übrigens auch lesen, das ist wichtig, das gehört dazu, okay?
Das gehört eigentlich immer dazu.
Man skippt es immer schnell, wenn man ADHS hat.
Ja, ich weiß, aber
also ich habe halt ich habe das Buch von Mary Ainsworth gelesen, also Patterns of Attachment, A Psychological Study of the Strange Situation. Ja, das ist der komplette Strange Situation, 900 Seiten ist das Buch. Und halt diese von Bowlby, die beiden Bücher. Und dann halt, also ich habe halt so ein paar, ich habe allein schon 2 Seiten nur mit Büchern. Also ich habe halt so ein paar Bücher gehabt, wo Studien drin sind oder auch noch so ein neurowissenschaftliches Lehrbuch. Genau, dann habe ich noch ein paar Bücher zum Weiterlesen drin. Die habe ich natürlich auch alle gelesen, aber sind halt jetzt nicht direkt zitiert so. Und dann Anmerkungen, also meine Fußnoten, wo halt die ganzen Studien drin sind. Ich zähle jetzt mal kurz die Seiten. Das sind 10 Seiten, aber die Schriftgröße ist da halt, ich glaube, es ist Schriftgröße 8 oder so. Also es ist halt so klein.
Ja, ist schon sehr klein. Ja. Also es sind schon extrem viele Studien. Und was ich halt auch sehr cool finde, ist, dass du, und ich habe aber auch an einer Stelle mitgemacht, dass wir uns auch Originalwerke angeguckt haben, weil es wird ja immer sehr viel zitiert von, der hat das gesagt und der hat das gesagt. Und zum Teil ist es so ein bisschen so wie Stille Post, dass so der Kontext irgendwie
irgendwann nicht mehr
verloren
stimmt,
gegangen ist oder dass sogar die Zitate einfach nicht mehr wirklich, also nicht wirklich hinhauen und nicht da drin sind.
Ja.
Genau, ich hab irgendwie ein Werk von John Locke, weiß gar nicht mehr.
Ja. Über Erziehung.
Genau, habe ich ja durchgelesen und ja. Und
also halt natürlich, man kann es nicht von, also wir haben halt quer gelesen.
Quer gelesen, ja.
Ja, aber ich glaube halt, also ich hatte schon richtig Glück, dass ChatGPT halt seinen Release gerade kurz vorher hatte und halt sich auch so schnell weiterentwickelt hat, weil ich damit halt quasi wie so eine Rechercheassistentin hatte.
Also, ja, genau, also das ist halt nicht so, da muss man differenzieren. Du hast ja jetzt nicht Informationen geben lassen von ChatGPT, aber nee, so nee. Zur Recherche, um Studien zu finden und so, ist das
genau,
richtig
zum
geil.
Suchen einfach,
weil das
ja.
muss man halt auch sagen, Professoren und so, die stellen sich halt Leute dafür an.
Genau. Also wahrscheinlich jetzt dann bald auch nicht mehr, weil diese Deep Research Funktion, die ist halt schon richtig krass. Also könnt ihr mal, wenn ihr irgendwie eine Hausarbeit oder Facharbeit oder sonst irgendwas, ihr müsst halt, es ist halt wichtig, dass ihr den Prompt relativ genau eingebt und auch sagt, so was ihr sucht und in welchem Zeitraum und dann auch zusätzlich noch sagt, ausschließlich wissenschaftliche Studien. So, weil sonst kommt ihr manchmal, dann spuckt ihr irgendwie Wikipedia als Quelle aus, das ist natürlich nicht, das kann man nicht gebrauchen, so. Sondern ihr wollt ja Studien und dann geht es auch gar nicht so sehr darum, was ChatGPT dazu sagt, sondern ihr lest dann die Studien selber nochmal durch und dann könnt ihr ja selber auch euch ein Bild davon machen, ob es euch hilft oder nicht.
Ja, das ist halt wichtig, dann die zusammen, oder das, was ChatGPT der Meinung ist, was da geschlussfolgert wird, den, kann man dann auch nicht 100% vertrauen.
Nicht unbedingt, wobei das auch cool ist, dass ChatGPT zum Beispiel, wenn man dann auf die Studie draufklickt, direkt auch den Teil gelb markiert, den er jetzt zitiert hat. Und dann kannst du halt direkt auch die Originalquelle dann nochmal draufklicken und so. Also es ist schon, also es hat echt viel geholfen. Das war wirklich super.
Das ist ja quasi deine eigene Rechercheabteilung dann gewesen. Ja. Also ja, massive Unterstützung beim Recherchieren.
Ja, aber beim Lesen halt dann nicht.
Man muss dann Genau, muss man halt erstmal so diese ganzen Studien finden.
Ja, ich habe auch für das Buch, also ich habe halt ganz viel so anthropologische Sachen auch durchgelesen, weil das ist auch so voll mein neues Special Interest, ich weiß nicht warum, aber ich liebe das. Also eigentlich habe ich das schon immer geliebt, ne? So erstens so historische Anthropologie, aber auch so generell irgendwie Ethnologie finde ich auch so spannend, also so dieses, was in verschiedenen Kulturen, also da geht es ja auch ganz viel in meinem Buch drüber, so wie sich das Gehirn in verschiedenen Kulturen entwickelt und was für einen Einfluss eigentlich auch unsere Kultur auf die Entwicklung unserer Kinder hat und was das, woran wir glauben und so weiter.
Was ja quasi auch ein massives Werkzeug ist, um Dinge, die wir einfach annehmen, zu hinterfragen. So ja. Ist das wirklich, also muss das wirklich, was ist kulturell, was ist jetzt?
Weil ich habe jetzt eben dieses, also ich habe halt dafür das Buch Anfänge von David Graeber und David Vengrow, also die heißen beide David, glaube ich. Gelesen. Das sind auch zwei Anthropologen und die haben halt quasi die Geschichte der Menschheit nochmal so komplett neu aufgerollt. Das ist auch so ein relativ dickes Buch und ich habe das halt auch quer gelesen. Das Buch ist so geil, ich liebe das so sehr.
Es ist richtig geil, aber es ist schon harter Tobak.
Also ich wusste halt schon die ganze Zeit, dass ich das richtig krass geil finde, weil ich immer wieder nur so ein paar Seiten halt daraus gelesen habe. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt also irgendwas über John Locke wissen wollte oder so, dann habe ich halt John Locke eingegeben und dann halt die Seiten durchgelesen, in denen was über den stand. Und ich finde das so krass, weil zum Beispiel auch ganz viele Annahmen, also zum Beispiel unsere Annahmen über Gleichheit, also über Gleichberechtigung und so, die kommen halt eigentlich aus indigenen Völkern, weil indigene Völker unsere Kultur kritisiert haben und so. Und das ist halt voll verloren gegangen und wurde dann so Rousseau angedichtet und sowas. Obwohl Rousseau selbst sagt, nee, das ist nur rein philosophisch, was ich hier mache und das ist überhaupt nicht die Wahrheit.
Wobei, um das mal komplett, das ist so, dass man sich über Gleichheit erst Gedanken gemacht hat, nachdem man quasi andere Völker gesehen hat und gesehen hat, oh, die leben ja ganz anders zusammen. Und die indigenen Völker haben aber selbst gar nicht von Gleichheit, also da war es eigentlich kein Thema.
Ja, und gleichzeitig haben die aber halt schon auch unsere Kultur sehr stark verspottet.
Ja genau, die fanden das schon komisch, wie die Europäer leben.
Ja.
Ja, auf jeden Fall krasse, also große Buchempfehlung. Ich versuche es auch zu lesen. Aber
das gibt es auch als Hörbuch und ich finde, es hört sich sehr gut. Aber ich bin auch so ein kleiner Freak, ne?
Also zum Lesen ist es schon, zum Teil sind da schon so Sätze dabei, die über 5 Zeilen gehen.
Fällt
mir
nicht
auf. Was ich da ein bisschen schwierig finde zu lesen manchmal. Also es ist schon.
Aber es ist so spannend. Es ist wirklich gut. Also es ist auch viel besser als eine kurze Geschichte der Menschheit, finde ich. Weil es nochmal viel.
Also viel besser viel, recherchiert dann nochmal.
Ja, und das ist ja schon krass gut recherchiert, eine kurze Geschichte der Menschheit, ne? Ja, genau.
Aber die beiden sind ja auch Anthropologie-Professoren und haben irgendwie 7 Jahre dieses Buch geschrieben. Also ich glaube, das ist schon mit einer ganzen
Rechercheabteilung.
Ja, der eine ist leider gestorben, ja, stimmt.
Naja, aber auf jeden Fall.
Krasses Ding, das Buch.
Wirklich gutes Buch. Aber wir wollten ja über mein Buch sprechen.
Ja, aber Informationen aus diesem Buch sind in dein Buch geflossen.
Ja, und das ist aber gut, dass ich das nicht ganz gelesen habe, weil jetzt, wo ich das nochmal so ganz, also Wort für Wort quasi höre jetzt als Hörbuch, bin ich so, oh, das wäre noch voll das spannende Thema für mein Buch gewesen und das und das und das. Und ich mir so, ja gut, das hätte jetzt aber auch einfach nicht mehr reingepasst.
Ja.
Ja.
Schnell den Rahmen gesprengt.
Ja.
Ja, was würdest du sagen, was ist so die Stärke von deinem Buch? Das ist eine fiese Frage, ne? Vielleicht so, was sind ihre Stärken, wie beim Bewerbungsgespräch? Aber was glaubst du, was es dein Buch am meisten hilft und wo es am besten ansetzt?
Also ich glaube, keine Ahnung, es gibt ja wirklich sehr viele gute Bücher. Ich will jetzt also nicht, wenn ich jetzt positiv über mein Buch spreche, andere Bücher schmälern. Was mein Buch für mich persönlich besonders macht, ist, dass es mein Buch ist. Nee, also ich glaube, dadurch, dass ich eben keine Pädagogin bin und keine Psychologin, keine Fachkraft so, habe ich erstens nur den Blick als Mama und ich erzähle halt auch nur von mir, also von unserer Geschichte sozusagen und wie ich mir dann Gedanken mache. Und zweitens interessiere ich mich zwar sehr für pädagogische Themen, aber es war für mich immer klar, dass ein Kind nichts anderes ist als ein Mensch und dass, wenn ich ein Kind verstehen will, ich einen Mensch verstehen möchte.
Ja.
Und deshalb auch die krasse Auseinandersetzung mit Anthropologie und Ethnologie, einfach weil ich finde, es macht überhaupt gar keinen Sinn, ein Kind nur aus einer pädagogischen Sichtweise anzugucken, weil ein Kind ein Mensch ist und wenn Kinder, also so, weißt du, was ich meine?
Ja, total.
Ja, also auch neurowissenschaftlich habe ich viel geguckt. Das hat mich viel mehr interessiert als dieses Ganze, was man in der Pädagogik tut, weil ich auch denke, Pädagogik ist so eine philosophische Wissenschaft, die quasi die Erkenntnisse wie so zusammenfasst aus den anderen Bereichen. Aber da zum Teil auch so ein bisschen kulturenblind ist, habe ich manchmal das Gefühl. Aber das ist, glaube ich, einfach der Zeit geschuldet, weil eben, ja, dass man zum Beispiel psychologische Studien überprüft auf ihre Gültigkeit, ob sie nicht nur in westlich industrialisierten Ländern quasi gültig sind, die Ergebnisse, sondern weltweit. Das macht man ja erst seit 2010. Also
ja,
ist noch
aber
nicht so
man
lang.
Man hat das früher auch schon gemacht, aber nicht besonders gründlich und gut. Ja. Also ja, das ist vielleicht auch so ein kleiner, das sollte man im Hinterkopf haben bei psychologischen und pädagogischen Erkenntnissen. Was davon ist jetzt wirklich der Mensch, so biologisch bedingt?
Ja.
Und was davon ist jetzt unsere Kultur? Und natürlich ist es auch wichtig, irgendwie unsere Kultur im Blick zu haben.
Also natürlich, total.
So, also wir sind eben in unserer Kultur.
Das macht Pädagogik ja nicht weniger wertvoll, ja. Nur es, quasi, ja. Es gibt einem den Freiraum, noch mal ein bisschen weiterzudenken.
Ich glaube, das ist wirklich, also nach meinem Empfinden ist das wirklich eine große Stärke von dem Buch, dass du eben nicht nur Psychologie und Pädagogik nimmst, sondern da noch weiter über den Tellerrand hinausschaust, weil diese Erkenntnisse, die gekommen, oder auch zum Beispiel, dass wir unsere Erziehung verändert haben, war auch zum Teil dem geschuldet, wir haben uns mit Erziehung, mit Pädagogik auseinandergesetzt und sind aber, speziell du, bist einfach weitergegangen. Du hast weitergefragt, warum ist das so,
ja.
Wie ist das? Und du hast eben noch genauer hingeguckt und das hast du auch in dem Buch gemacht. Also du hast dich nicht zufrieden gegeben mit den Erklärungen, die einfach so herumkursieren, die erstmal logisch sind, sondern dann weitergefragt, warum ist das so? Und
also allein schon genau die, ja, Primärquellen einfach mal angucken. Weil, ja, was ja ganz viel passiert in Ratgebern, ist mir jetzt heute wieder aufgefallen, weil ich gerade einen neuen Ratgeber lese, der auch nicht schlecht ist, will ich gar nicht sagen, sondern dass da gar keine Quellen genannt werden, sondern dass die Quelle, ja, einfach die Person an sich ist als pädagogische Fachkraft oder als Pädagogin, was ja auch seine Berechtigung hat, ne? Also, ja, du kannst ja einfach, weil, so wie Jesper Juhl auch, der ist halt Psychologe und das ist seine Expertise, er ist Psychologe und er weiß diese Dinge.
Ja.
Und gleichzeitig heißt es aber schon auch, dass es halt hier so ein Gaze hat, also so eine bestimmte, ja, Sichtweise, die halt von dieser Person geprägt ist. Und das heißt an der Stelle halt auch, dass ihr ruhig, wenn ihr sowas lest und da sind keine Studien irgendwie explizit genannt oder sowas, dass ihr das für euch annehmen könnt und das kann für euch extrem sinnvoll sein und gleichzeitig kann es aber sein, dass es halt null in eure Lebensrealität,
ja,
passt. Und es, ja, ist okay. Das heißt deshalb nicht, dass die Person was Falsches gesagt hat, die Fachkraft,
ja,
sondern einfach nur, dass sie was gesagt hat, was vielleicht so für 60%, 70%, 80% der Menschen, ja, die sie kennt, gilt. Aber natürlich nicht für alle.
Ja.
Sie niemand, auch mein Buch, ne, das ist mein Weg. Also ich beschreibe dort wirklich meinen Weg. Also ihr kriegt Einblick, ja, in unser Familienleben, in mein Familienleben, auch meine eigene Kindheit. Und ich beschreibe, was wir gemacht haben, was ich herausgefunden, ja, habe, womit ich mich befasst habe. Und ich sage, was wir geändert haben. Aber ich sage auch explizit, hey, wenn es euch nicht stört. Also ich habe zum Beispiel hier so einen Abschnitt, wo ich halt eben erklärt habe, dass wir jetzt eben nicht verschiedene Gerichte. Also wir kochen auch nicht 1000 verschiedene Gerichte, weil ein Kind nur Nudeln isst, das andere nur Papaya und das dritte nur Wurstenden, wenn uns das eigentlich total auf die Nerven geht. Wir können entscheiden. Wir sind die Erwachsenen, wir wissen besser, was eine ausgewogene Ernährung ist. Wir müssen nicht allen Wünschen unserer Kinder gerecht werden. Selbst wenn wir es bedürfnisorientiert betrachten, es ist kein Bedürfnis, nur ganz bestimmte Dinge zu essen. Generell etwas zu essen ist ein Bedürfnis. Und genau, also es geht halt einfach nicht darum, also ich meine, kommt das rüber, dass es halt darum geht, so wenn es euch auf die Nerven geht. Natürlich könnt ihr es trotzdem machen, wenn es euch nicht stört, ne? Also ich schreibe halt immer so, was man ändern kann, was ich so halt mitbekommen habe, also was uns in der Familie quasi gestört hat, was ich aber auch Feedback bekomme, was halt Probleme in vielen anderen Familien auch sind.
Mhm.
Und das heißt aber halt nicht, dass ihr das ändern müsst, um irgendwie bessere Eltern zu sein,
ja,
sondern einfach nur, wenn euch der Punkt gerade stört, dass euer Kind,
ja,
nur Nudeln isst und ihr jeden Tag 3 Gerichte kochen müsst, dann könnt ihr es halt anders machen sozusagen.
Ja. Ja, das ist eben auch so dieser letzte Teil mit dem, schreibst du ja auch da drin, das ist wie ein Buffet an Tipps, so, es gibt halt Hinweise,
ja,
man kann es so machen, man muss es aber nicht so machen und das ist ja quasi was Konkretes an dem, was die Eltern, die das Buch lesen, mitnehmen können und was dann hilfreich ist, aber ich glaube, so vor allem auch die Teile davor. Man muss halt wirklich sagen, du hast wirklich über den Tellerrand hinausgeschaut und dann wirklich noch mehr als Pädagogik und Psychologie mit reingenommen und hast dich auch viel über Neurowissenschaften informiert und da auch viele Studien gelesen und damit reingenommen, dass das auch neurowissenschaftlich relativ aktuellem Stand entspricht. Und ich finde allein schon aus diesen Informationen, ist das schon, gibt es schon ganz viele Aha-Effekte, indem man dann einfach in der Lage ist, selbst zu checken, was macht jetzt Sinn und was macht nicht Sinn. Also ich finde, Eltern, die das lesen, sind dann am Ende in der Lage, sich auch ihre eigenen
Strategien
zu überlegen. Genau, und Eltern sind dann nicht mehr darauf angewiesen, dass irgendwelche Erziehungsexperten jetzt Tipps bekommen, sondern Eltern haben schon genug quasi Wissen erlangt, dass sie selbst wissen, was ergibt jetzt Sinn und was ergibt nicht Sinn. So.
Im Idealfall.
Genau, natürlich so handfeste Tipps wird man trotzdem immer brauchen, sind immer hilfreich.
Sind ja immer eine Inspiration auch.
Genau, aber da ist man dann trotzdem schon mal, hat man schon mal genug gelernt, um selbst auch für sich auszusortieren, so was macht jetzt für mich Sinn, was macht keinen Sinn und was für Prinzipien wirken eigentlich in der Erziehung. Und das finde ich auch sehr cool und sehr stark.
Das war auch so ein bisschen so mein Ziel von dem Buch quasi. Also ich habe, euch wird auffallen, dass von den Buffet an Ideen, von den Tipps, dass auch sehr viele ähnlich sind wie die von Michaeline Duclef. Weil ich das fand, auch das erste Buch, was irgendwie so richtig, richtig gute, hilfreiche Tipps gegeben hat. Und ich habe mich aber mit dem Buch zum Teil damals sehr, sehr schwer getan. Und ich habe irgendwie versucht, auch so ein bisschen meine eigenen Ängste in diesem Buch zu verarbeiten und die Fragen, die halt noch offen geblieben sind, quasi so ein bisschen aufzuarbeiten und eben, was bedeutet es eigentlich, ein Vorbild zu sein? Also reicht es aus, wenn ich meinen Kindern vorlebe, ja, ich haue nicht, oder muss ich es ihnen aktiv beibringen? Weil zum Beispiel in dem Buch von Michaeline Duclef, Kindern mehr zutrauen, da wird es den Kindern ja aktiv beigebracht. Muss ich das jetzt so machen oder nicht? Weil in unserer Pädagogik, in der modernen Pädagogik sagt man ja, braucht man nicht unbedingt beibringen. Es reicht zu sagen, nein, und du kannst in der Kissen hauen. Aber wenn ich vorlebe, dass ich bei Wut reguliert bleibe oder so, dann würde es ja reichen. Das heißt, solche Fragen habe ich mir gestellt und ich habe mir noch viele Fragen darüber hinaus gestellt, nämlich wie krass einschneidend ist jetzt eine Kindheit eigentlich überhaupt? Mhm. Werde ich durch meine Kindheit wirklich traumatisiert? Wieso wieso ist meine Oma im Krieg aufgewachsen und würde jetzt aber sagen, sie hat kein Trauma und wieso würde ich jetzt sagen, meine Mama hat mit mir geschimpft, deshalb habe ich Trauma? Also es ist ja so ein bisschen so Narrativ ist so eine Erzählung, die so heutzutage viel kursiert, so. Mhm. Dass man quasi das aber gar nicht in Relation stellt und sich überlegt, was bedeutet Trauma eigentlich wirklich? Oder auch stimmt das, dass ich, wenn ich jedes Mal, wenn ich mein Kind mich wütend mache, dass ich in dem Kampf- und Fluchtmodus bin?
Ja, das ist
und
halt
solche Dinge. Solche Fragen habe ich mir einfach gestellt und habe dadurch einfach auch festgestellt im Rahmen meiner Recherche, ein Vorbild für unsere Kinder ist eigentlich viel mehr als ich als einzelne Person, sondern ein Role Model, und deshalb habe ich den Begriff halt neu definiert, ein Role Model ist eigentlich die Summe der Umwelt, in der wir leben sozusagen.
Mhm. Genau, du hast halt total viele, also es gibt da total viele Dinge, die wir einfach so annehmen und du hast hinterfragt, ist es wirklich so, und dann auch bei vielen Sachen festgestellt, dass diese Annahme kommt da und daher, zum Beispiel von Rousseau, der angenommen hat, Kinder sind quasi frei und unschuldig.
Frei und wild, das kommt von dem Narrativ des edlen Wilden.
Mhm.
Aber, und das finde ich jetzt wieder spannend, habe ich jetzt gelesen in dem Anfänge, David Wengrow, das hat Rousseau nie gesagt. Das wurde später dann instrumentalisiert.
Genau. Der hat nie gesagt, dass es so ist, sondern das war so, ich mache jetzt ein Gedankenexperiment und das ist nicht wirklich so, aber einfach mal, um uns das vorzustellen, denken wir uns das jetzt mal so.
Ja.
Und dann später hat man gesagt, ja, das so ist so.
Es.
Also es geht jetzt nicht nur um irgendwelche Grundannahmen, sondern es ist schon, das Buch ist schon durchgehend praxistauglich und liefert Aha-Momente, aber es gibt einfach manchmal viele Annahmen, die es sich lohnt zu hinterfragen, weil die einfach einen riesen Einfluss auf die Erziehung haben. Und wenn man dann feststellt, ja, das wird Rousseau nachgesagt, dass er das gesagt hat, aber eigentlich hat er das nicht gesagt und irgendwie hat sich das verselbstständigt, aber es hat einfach überhaupt nicht Hand und Fuß, diese Annahme hat eigentlich gar keinen Grund.
Ja, finde ich auch sehr spannend, weil Rousseau, also wir haben ja es gibt ja in bindungsorientierten Kreisen auch die Annahme, dass Bindung allein quasi ausreicht, also Liebe allein ausreicht, um ein Kind gut groß zu kriegen. Also ich glaube, Inke Hummel schreibt in ihrem neuen Buch, zu viel des Guten, zu wenig fürs Leben. Schreibt sie auch in ihrem Buch quasi, dass in der Bindungsbubble so ein bisschen die Erzählung herrscht, man könnte sein Kind groß lieben.
Ja, genau.
Und das ist ja auch was, was wir so ein bisschen kritisieren. Das kritisiert sie in ihrem Buch wahrscheinlich auch. Also ich habe bis jetzt erst so 20, 30 Seiten gelesen. Also ich weiß noch nicht genau, worauf es hinausläuft, aber es wirkt auf mich so. Das kommt auch von Rousseau. Rousseau hat geschrieben, eine Mutter, die ihr Kind liebt, das Kind wird der Mutter folgen. Und wenn das Kind der Mutter nicht folgt, dann hat sie nicht genug Liebe gegeben.
Ja, und bei Rousseau muss man dann sagen, Rousseau war einfach ein Typ, der hat zwei Kinder bekommen, die hat er alle ins Waisenheim, fünf Kinder ins Waisenheim gegeben. Also das war halt rein philosophisch. Also ja, er hat halt nur aufgeschrieben, was er gedacht hat. Und das teilweise oder viel von Rousseau geistert jetzt rum und wird angenommen als Tatsachen, obwohl
es. Ja, also das stimmt, also es stimmt natürlich nicht, weil niemand würde jetzt sagen, ja, ich denke, Bindung macht mein Kind, reicht, ist alles für mein Kind wegen Rousseau, sondern ihr müsst euch so vorstellen, dass diese Gedankengänge, die geistern dann halt weiter und die werden dann aufgegriffen. Und die wurden halt dann zum Teil von Freud zum Beispiel aufgegriffen. Ja. Der halt dann eben auch diese Mutterliebe halt so krass idealisiert hat und dann irgendwie so meinte, ja, hier mit frühkindliches Trauma, bla bla bla. Und dann kam eben Bowlby mit der Bindungstheorie. Und das sind aber alles Sachen, die halt so ein bisschen auf Rousseau zurückzuführen sind, weil da das, also zum Beispiel John Locke, der hat 100 Jahre früher sein Buch über Erziehung geschrieben, der schrieb das noch an alle Eltern gerichtet, also an Vater und Mutter. Und erst Rousseau hat dann nur die Mutter adressiert, sozusagen. Aber es war auch ein fiktives Buch, also kein, es war ein rein philosophisches Fiktiv, es ist eine Geschichte, es war eine Geschichte.
Philosophie ist ja auch total wichtig.
Das wäre so, wie wenn wir jetzt hier die Bücher von Harry Potter, wenn dann in weiß ich nicht, 300 Jahren jemand kommt und sagt, ja krass, die sind früher auf Besen rumgeflogen. Nee, es war halt eine Geschichte.
Falls euch das interessiert, so einmal, also wirklich, es gibt super viele absolute praxisrelevante Informationen. Und genau auch solche Sachen sind so praxisrelevant, dass man versteht, warum denken wir das? Ist das wirklich so? Und das ist zum Teil einfach nötig, um ja irgendwie was Neues zu schaffen, dass man alte Denkweisen vielleicht gehen lassen kann, sodass man, dass man versteht, ja, okay, so ist das eigentlich. Und dadurch ist dein Buch, finde ich, sehr spannend und auch zum Teil von den Gedankengängen tief und komplex, aber gleichzeitig auch sehr praxisnah und sehr einfach zu lesen auch. Also es ist wirklich, ich bin so jemand, wenn ich 10 Seiten Buch lese, bin ich bei den meisten Büchern dann erschöpft und so, okay, muss jetzt mal warten. Und bei Marlies Buch habe ich dann so 100 Seiten am Stück gelesen und das kann ich auch nicht immer. Also das ist wirklich auch einfach geschrieben und
habe ich jetzt schon ein paar Mal Feedback bekommen, dass es gut lesbar geschrieben
sei. Es ist super lesbar und das ist auch, es vermittelt wirklich komplexe Sachverhalte und Informationen relativ einfach und immer auch mit Praxisnähe, sodass man sich immer was drunter vorstellen kann. Ja, ich bin total überzeugt von diesem Buch. Ich finde es richtig. Ich werde es auch noch mal lesen. Ich habe es ja während des Schreibprozesses gelesen und ich werde es jetzt aber auch noch mal lesen, weil ich glaube, mir wird es auch noch mal helfen, das
nochmal zu lesen. Ja, mir hat es auch noch mal geholfen, das noch mal zu lesen.
Obwohl du es geschrieben hast, ja. Ja, manchmal muss er auch an Dinge sich dann erinnern. So, ach, ja. das war ja so, das habe ich mir gedacht. Okay, ich würde sagen, ich lese jetzt ein paar Fragen vor, die gestellt wurden und du antwortest einfach knapp und präzise drauf. Alles klar, bist du bereit?
Ja.
Gibt es dein Buch auch in Österreich zu kaufen?
Ja.
Macht es auch Sinn, das Buch zu kaufen, wenn man nur mit Kindern arbeitet und keine eigenen hat?
Darauf kann ich nicht kurz und knapp antworten. Also ein paar haben gesagt ja, andere haben gesagt nein. Also es haben jetzt auch schon viele, also eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist Ergotherapeutin, arbeitet auch mit Kindern und ihr Freund ist Kita, also der arbeitet in der Kita. Hm. Die mögen das Buch, aber kann ich euch nicht sagen. Es ist aus der Perspektive einer Mutter. Ich glaube, es ist aber auch interessant, um seine eigene Kindheit zu reflektieren und auch so ein bisschen das eigene Glaubensbild und auch so ein bisschen die eigene Härte gegenüber der eigenen Mutter, die ja schon zum Teil auch bei, also ich glaube, das ist schon so ein Ding, dass man auch so ein bisschen, I don't know.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein Teil im Buch. Ich würde denken, definitiv, aber das Buch hangelt sich auf jeden Fall an der Geschichte einer Mutter lang, also an deiner Geschichte. Und das ist aus der Mutterperspektive gezählt. Aber alle Informationen, die da drin sind, und da sind wirklich viele Informationen drin, die sind absolut relevant auch für, ist, ja, für Leute, die mit Kindern arbeiten, würde ich sagen.
Es ist halt also eigentlich für alle Menschen, die schon mal ein Kind waren, auch so auf eine Art, weil es geht ja auch um also gesellschaftskritische Blick auf Kindheit, auf Mutterideale. Es ist auch feministisch auf jeden Fall geprägt, so wie ich halt bin. Ich musste auch ein paar Sachen rauskürzen, die meinen Lektorinnen zu politisch waren, wo dann die linke Maus zu sehr durchkam.
Okay. Wie evidenzbasiert ist das Buch? Werden Studien zitiert? Ich denke, da
die Frage haben wir beantwortet,
eingegangen, ja.
Die Studien sind auch immer am Ende des Satzes in der Fußnote.
Ja.
Und genau, dann könnt ihr da einfach direkt auch nachlesen. Die meisten sind aber nicht Open Access, also die meisten sind müsst ihr kaufen oder braucht so einen Zugang.
Wie es halt so ist bei Papern. So, ja. Ne? Gibt es auch konkrete Anleitungen im Sinne von Fallbeispielen, wie man besser handeln kann?
Genau, also es gibt halt so Ideen, die wir halt im Alltag umgesetzt haben. Ich habe zum Beispiel die Geschichte von Toni und dem Wutteufel nochmal aufgeschrieben, von Emil und Lotta. Ich habe auch konkrete Ideen, wie man mit Wut umgehen kann, was man machen kann, wenn die Kinder nicht einschlafen. Es wird jetzt für Menschen, die den Podcast jetzt auch hören, glaube ich, nicht jetzt unbedingt viel krass Neues dabei sein.
Also jetzt von konkreten Strategien,
ja,
nicht mehr krass viel darüber hinaus wahrscheinlich.
Also ein bisschen auf jeden Fall.
Aber vom Background, vom Verständnis, ja, her extrem viel. Ja. Also wenn euch die Tipps aus dem Podcast helfen, dann definitiv, weil dann werdet ihr viel besser verstehen, ja, warum sie helfen.
Und da sind eben dann auch die Quellen nochmal drin. Das heißt, ihr könnt es theoretisch sogar nochmal nachlesen, wenn es euch mehr interessiert. Ja. Ich weiß, dass auch ein paar Studienlesemäuse bei uns. Mir hat letztens nicht eine geschrieben, sie liebt unseren Podcast allein schon deshalb, weil sie auch so Special Interests hat, wie Melatonin und Lichtverschmutzung und dachte, sie wäre so der einzige Alien auf der Welt.
Ja, ja, okay. Sehr cool. Ist das Buch eine Art Zusammenfassung eurer Erziehung?
Also ich würde sagen, es ist eher so unser Weg, wie wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind und der Wissen, also quasi mit dem Wissen gepflastert. Aber mittlerweile sind ja auch wieder neue Dinge dazugekommen. Also ich habe nochmal neue Bücher gelesen und nochmal gerade auch so Emotionen, das würde ich ganz anders schreiben, die jetzt schon. Also ich habe da viel mehr, dieses Buch über Emotionen, da würde ich nochmal viel mehr so auf den Background eingehen.
Also wir haben ja jetzt, wie entstehen Emotionen, gelesen und das ist ja auch super. Also man muss schon sagen, dieses Buch ist halt, Informationen angeht, auch gerade von anderen Disziplinen, super breit aufgestellt und da ist wirklich viel drin, aber natürlich kann da nicht alles drin sein. Genau. Ne? Und so ein Buch ist ja immer, es gibt ja immer weitere Entwicklungen, man lernt immer was dazu, aber es trotzdem nach wie vor ist nichts da, wo ich sage, so, das stimmt jetzt nicht oder so.
Ja.
Es sind höchstens Informationen dazugekommen, wo man sagen könnte, das hätte man auch noch dazu schreiben können.
Aber, genau. Ja, also jetzt nicht jeder Gedankengang, den ich jetzt generell äußere, ist auch in dem Buch drin. Das wäre ja Quatsch. Also so funktioniert das ja nicht. Genau. Ich denke auch noch weiter.
Deshalb
nachdem das Buch beendet war, habe ich weitergedacht.
Lest das Buch und hört dann weiter unseren Podcast. Da seid ihr nämlich am besten aufgestellt. Konntest du alles loswerden oder reicht der Stoff noch für Band 2?
Band 2, 3, 4, 5, 7.
Das reicht noch für einige Bände.
Aber nicht Band 6, auf gar keinen Fall. 5 und dann 7.
Ja, ich dachte mir so, dieses Buch ist so allgemein und das sind zum Teil sind da so Themen auch so kurz angerissen. Aber so zum Teil sind das Themen, die du kurz anreißen musstest auch, um den Rahmen nicht zu sprengen, wo du ein eigenes Buch drüber schreiben
könntest. Wo ich eigentlich auch schon so 50 Seiten drüber geschrieben hatte und dann so, okay, das runterkürzen. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch geil, weil das ist so ein bisschen wie bei Yes, by Jule auch. Man liest so seine Sachen, ist so crazy, er weiß voll viel über dieses ganz spezifische Nischenthema, weil er es so konkret anreißen kann, dass man, also so. Und so versuche ich das halt auch zu machen, sodass halt so klar wird, okay, da gibt es noch mehr, aber das passt jetzt halt einfach nicht rein. So, es gehört jetzt einfach nicht dahin, aber man merkt halt so, okay.
Ja, manches sprengt halt auch den Rahmen. Aber ich finde es auch immer gut, wenn man was schreibt, aber noch viel mehr drüber weiß.
Ja.
Und dann, wenn man gefragt wird, noch viel mehr darüber erzählen kann.
Mein Opa hat gesagt, man muss immer mehr wissen als sein Chef, aber man darf dem Chef nicht das Gefühl geben, dass man mehr weiß als er.
Ja, und wer ist dein Chef?
Keiner.
Du selber. Okay, gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Informationen zum Buch, die dagelassen werden sollen?
Wenn euch das Buch gefällt, dann schreibt super gerne eine positive Amazon-Rezension. Ihr habt es ja schon ein bisschen mitbekommen, wie ich zum Teil zerfleischt werde. Und ich glaube, dass man, wenn man also das es wird eh irgendwas Negatives kommen, man findet ja immer irgendwas. Mhm. Das heißt, wenn ihr da mich unterstützen wollt, dann einfach positiv gegenwirken. Weil
ja, das wäre wirklich
die Hater können auch theoretisch hilfreich. Einfach eine Ein-Sterne-Bewertung geben und sagen, ja, das Paket war beschädigt oder so. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall, das würde sehr helfen mit positiven Bewertungen.
Wenn es euch gefällt, natürlich nur. Ich bin auch offen, weil ich bin auch froh um konstruktive Kritik. Ne? Also,
ja, und Ergänzungen.
Darum, und Ergänzungen, alles. Ja.
Sehr cool. Ja, und genauso könnt ihr auch gerne unseren Podcast positiv bewerten mit 5 Sternen und abonnieren.
Und die Folge teilen, weil das ist ja doppelt geil für unseren Podcast und fürs Buch.
Bitte teilt die Folge, das ist super cool. Ja, und teilt auch, wenn ihr das Buch habt, dann teilt das gerne auch auf Instagram.
Ja, teilt das, da freue ich mich Werbung. Auch richtig. Nein, aber weil ich mich freue, also ich freue mich, ihr könnt mir auch einfach eine DM schicken. Ich habe mich jetzt jedes Mal so gefreut, wenn mir geschickt wurde, dass ihr das Buch in der Hand habt, weil das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, mir geht das gar nicht so sehr um den finanziellen Aspekt. Natürlich freue ich mich jetzt auch, wenn das Buch verkauft wird und so weiter. An den habe ich gerade auch
gar nicht gedacht.
Sondern, aber ich freue mich halt so drüber, dass jetzt einfach so dieses Gedankenchaos in meinem Kopf, dass das einfach da in so einem Buch einen roten Faden bekommen hat und dass das jetzt Leute lesen.
Ja.
Das finde ich so cool.
Ja, ich bin einfach super stolz drauf.
Ja.
Und möchte einfach, dass das Buch Leuten hilft.
Ich auch.
Und das wird es auch. Ziemlich
hoffentlich
sicher.
Ja. Und ich habe es auch schon gestern im Podcast gesagt, so ja, wahrscheinlich wird es aber halt auch wieder Dinge geben. Lasst euch nicht unter Druck setzen, ne? Jetzt alle, die diese Folge gehört haben zumindest. Das heißt nicht, dass alles dann perfekt läuft. Bei uns läuft auch nicht alles perfekt oder so.
Aber bei uns läuft es alles entspannter, aber weil
ich glaube auch viel, weil die Haltung sich verändert hat. Ja. Und darum geht es ja auch in dem Buch Vorbildlich Unperfekt, nämlich nicht perfekt sein zu müssen. Das heißt, die Tipps am Ende, ne, die sind da drin, weil ich weiß, dass sowas cool ist, dass so konkrete Tipps cool sind. Aber es sind halt keine Tipps, die man einsetzen kann und dann ist das Leben auf einmal leichter, sondern das könnt ihr halt nutzen und vielleicht hilft es euch, dann ein paar Strategien an der Hand zu haben. Das heißt aber nicht, dass es bei jedem Kind funktioniert, sowieso nicht. Das ist ja jedes Kind ist anders.
Genau, aber
Aber das schreibe ich da auch nochmal. Ich schreibe, es ist ein Buffet. Das heißt ja auch Buffet an Ideen. Ihr könnt euch nehmen, was euch schmeckt. Ihr könnt probieren. Und wenn es euch nicht schmeckt, dann schmeckt es euch nicht. Dann esst es halt auch nicht und fertig. So.
Ja.
Genau.
Okay.
Super. Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüssi.